Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen im Namen des Blaukreuz-Ortsvereines Chemnitz und in meinem persönlichen Namen. Mein Name ist Frank Uhlich, ich bin der Vorsitzende dieses Vereins und wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass wir in eurer Kirchgemeinde heute zusammen mit euch den Blaukreuz-Sonntag, einen unserer Höhepunkte im Jahr, feiern dürfen. Ich möchte ganz herzlich nochmal von mir aus den Weber Michael begrüßen und seine Gattin, der uns heute mit dem Wort dienen wird. Danke, dass du da bist, Michael. Wir freuen uns auf dich. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch in dieser Gemeinde mal das Blaue Kreuz ein bisschen vorzustellen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass leider noch viele Leute mit dem Begriff Blaues Kreuz nicht wirklich viel anzufangen wissen. Das kann natürlich hier auch anders sein, aber ich will das trotzdem gerne mal tun. Also wir, das Blaue Kreuz, wir sind ein eingetragener Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, alkoholkranken Menschen auf dem Weg aus der Sucht, Begleitung, Hilfe und ein neues Lebensziel im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben anzubieten. Das Blaue Kreuz wurde 1877 von Pfarrer Louis Lucien Rochard gegründet, und zwar in der Schweiz. In der Schweiz hatte sich der Spirituosenkonsum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fast verdoppelt. Pfarrer Rochard sah im Vorbild der US-amerikanischen und englischen Abstinenzbewegung, letztere lernte er 1876 in England selbst kennen, eine Lösung vieler sozialer, medizinischer und persönlicher Probleme von betroffenen Familien. Dieser Pfarrer Rochard erkannte also damals schon, dass Alkoholsucht nicht ein Problem des Betroffenen allein, sondern der gesamten Familie, in der er lebt, und dem sozialen und personellen Umfeld, in dem er sich befindet, ist. Viele Probleme der Landbevölkerung und auch der Arbeiterklasse in der Industrialisierungszeit hatten ihre Ursache in der grassierenden, anwachsenden Alkoholsucht. Das war damals schon so und ist heute nicht viel anders. In Deutschland gibt es das Blaue Kreuz seit 131 Jahren und den Ortsverein Chemnitz schon seit 114 Jahren. In der ehemaligen DDR wurde nach 1945 das Blaue Kreuz verboten, da es im Sozialismus zum einen nicht geduldet wurde, christliche Vereine zu gründen oder christliche Vereinsarbeit durchzuführen und zum zweiten es in diesem Regime keinen Alkoholismus geben durfte. Das wurde eben negiert und unter den Tisch gekehrt. Aber es durften Arbeitsgemeinschaften gegründet werden. Und so wurde die Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr von Suchtgefahren, kurz AGAS genannt, gegründet, die die Arbeit des Blauen Kreuzes in der ehemaligen DDR fortsetzte. Nach der Wende vereinigte sich dann wieder die AGAS und das Blaue Kreuz zum heutigen Blauen Kreuz in Deutschland e.V. Einen eigenständigen, eingetragenen Ortsverein in Chemnitz gibt es seit 2009. Seit 2010 haben wir eine eigene Kontaktstelle. Diese befindet sich seit Februar 2016, also seit diesem Jahr, sind wir umgezogen auf der Gießerstraße Gießerstraße 33 in Chemnitz auf dem Sonnberg. Diese ist donnerstags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr auch besetzt. Dort können sich Hilfesuchende, Betroffene und Angehörige hinwenden. Ich möchte mal noch auf ein paar Besonderheiten des Blauen Kreuzes eingehen gegenüber den meisten anderen Suchthilfevereinen oder Gesellschaften, die es da in großer Anzahl natürlich auch noch gibt. Und zwar ist beim Blauen Kreuz die Grundlage des Tun und Handels der christliche Glaube. Wir gehen den Abhängigen nach und machen auch Hausbesuche. Viele Vereine haben diese Kommstruktur, das heißt, die sagen, wenn jemand was von uns will, der soll gefälligst herkommen. Aber wer selbst die Sucht durchlebt hat, wie ich auch, der weiß, dass man da sich sehr schwer tut, irgendwo hinzugehen und dass es wichtig ist, dass da Hausbesuche durchgeführt werden. Die meisten der Mitarbeiter bei uns im Blauen Kreuz arbeiten ehrenamtlich und sind selbst gerettete Alkoholiker. Sie arbeiten nach dem Motto, gerettet sein gibt Rettersinn. Unsere Arbeit wird fast zu 100% von Spendengeldern getragen. Es müssen keine Vorgaben erfüllt werden und irgendwelche Statistiken abgehakt werden, wie zum Beispiel Suchthilfeorganisationen, die von der Rentenversicherung und so weiter Gelder erhalten, die müssen dann natürlich auch Erfolge vorweisen und müssen bestimmte Dinge tun. Das wird von uns nicht verlangt. Das ist also wirklich eine rein ehrenamtliche Arbeit. Es wird dabei einfach ein Stück der selbst erfahrenen Liebe und Hilfe weitergegeben. Wenn ein Alkoholabhängiger frei wird vom Alkohol und ihm viele Leute und auch der christliche Glauben dabei geholfen und unterstützt hat, dann ist er auch gerne bereit, davon ein ganzes Stück weiterzugeben. Das ist eigentlich unsere Antriebskraft. Und was noch ganz wichtig ist, im Blauen Kreuz gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Also es gibt niemand, wo wir sagen, also bei denen hat es ja eh keinen Zweck, wir haben alles versucht, jetzt ist nicht gut. Das passiert bei uns nicht, wir sagen, solange jemand noch Atem holt, gibt es auch noch Hoffnung. Und was ganz, ganz wichtig ist, in die Hilfsangebote wird die ganze Familie einbezogen. Weil ja auch die ganze Familie und das ganze Umfeld mit betroffen und erkrankt ist. Wir haben mittlerweile in Chemnitz 12 Selbsthilfegruppen, in denen sich regelmäßig, meist wöchentlich, alkoholkranke Menschen treffen, Probleme austauschen und sich gegenseitig auf dem Weg aus der Sucht helfen. Jeden Freitag, 18.30 Uhr, findet unsere Freitagsstunde in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Hans-Sachs-Straße 37 statt. Dort gibt es neben einer Wortverkündigung auch immer einen Lebensbericht. Wir nennen es Zeugnis eines geretteten Alkoholikers. Das ist immer was ganz Wichtiges, weil das Hoffnung macht für Leute, die noch in der Sucht stecken und dort sitzen und sehen, dass es da auch Hilfe gibt und dass es wirklich Wege gibt aus dieser Sucht heraus. Wir haben noch ein paar besondere weitere Angebote. Das sind also auch Informationsgespräche für Angehörige. Wir haben Besinnungswochen und Freizeiten, wo also auch die ganze Familie hinfahren kann. Wir haben Einzel- und Bargespräche, bieten wir an. Wir machen Prävention in Schulen, Einrichtungen, Betrieben, Kirchgemeinden, wie heute hier zum Beispiel auch, um uns bekannt zu machen. Wir vermitteln in Kliniken zur Entgiftung. Wir vermitteln in Langzeittherapien oder auch in betreutes Wohnen nach der Therapie. Und wir haben umfangreiche andere Freizeitangebote noch für die ganze Familie, wie Eheristen, weil ja oftmals auch durch die Sucht natürlich das Familienleben und die Ehe sehr krass drunter gelitten hat und es ein neues Zusammenwachsen geben muss nach der Sucht. Und dabei ist auch Unterstützung wichtig. Also ich sage mal so, der Weg aus der Sucht für den Betroffenen ist das eine, aber das ganze Umfeld und das Ringsherum ist fast noch mehr Arbeit und auch ganz, ganz wichtig, um dann auch in eine Freiheit zu schaffen. Also das heißt, dass man, wenn man aus der Sucht raus ist, das Suchtmittel nicht vermisst, sondern frei leben kann, ohne das Suchtmittel noch zu vermissen oder zu brauchen. Und da ist die ganze Familie mit dran und muss erneuert und muss sich neu finden, sage ich mal so. Ja, das soll es von mir erstmal so weit gewesen sein. Wir sind ja heute den ganzen Tag noch zusammen. Wenn es weitere Fragen gibt, dann könnt ihr auch heute Nachmittag gerne auf Leute von uns zukommen. In Gesprächen, denke ich, werden wir uns da noch zusammenfinden. Danke für die Aufmerksamkeit.
Also auf dem Programm steht jetzt das Lied Du hast uns Herr gerufen. Das wird als Text hier vorne erscheinen für unsere Gemeinde. Ein unbekanntes Lied, deshalb spielen wir es euch auch einmal vor. aber ich denke, es sind ja genug Sänger heute, die das können.
Gerade gesungen, du hast uns hergerufen. Mich hat er lange gerufen. Ich habe auch die Ohren zugemacht. Ich bin Wolfgang Kraskowski, 61 Jahre, Alkoholiker. Man wird ja nicht als Alkoholiker geboren, man macht sich selber dazu. Das begann dann bei mir in der Jugendzeit. Ich muss sagen, ich bin das Jüngste von 9 Kindern. Mein Vater starb, da war ich 10 Jahre. Ich muss sagen, ich war ein etwas rebellischer Geist. Mit 12 Jahren konnte mich keiner mehr halten, bin ich meine eigenen Wege gegangen. Dann kam die Lehre auf den Bau, kam der Alkohol. Dann kam Montagezeit, da war der Alkohol, Armee dazwischen, Alkohol und zum Schluss habe ich hier in Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt, im Plattenwerk gearbeitet. Und meine letzten Trinkerjahre habe ich nicht weit von hier verbracht. Was jetzt das Flüchtlingshotel ist, war zu DDR-Zeiten Arbeiterwohnheim vom WBK und vom IDVK. Dort hatte ich ein Zimmer. Ich hatte keine Wohnung, nichts. Ich hatte noch in Annaberg bei meiner Mutter ein kleines Zimmer. Da bin ich aber alle paar Wochen mal hin, höchstens mal die Wäsche hinschaffen zum Waschen. Ansonsten habe ich hier in dem heimkampiert und gesoffen rund um die Uhr, muss ich so sagen. Hab zum Schluss mehrere Flaschen Schnaps gesoffen am Tag, konnte meine Arbeit gerade noch so überbrücken, im halbwegs nüchtern Zustand, damit es nicht ganz so viel. Aber so wie ich dann raus war, gab es die Kante. Das ging dann so weit, dass ich schon zum Schluss auf Arbeit Probleme bekam und da hat mich meine damalige Chefin angesprochen und sagte, Wolfgang, hast du ein Problem mit dem Alkohol? Da habe ich erstmal tief Luft geholt und da konnte ich das erste Mal sagen, ja. Und ich muss sagen, es hätte durfte sich bloß meine damalige Chefin erlauben, mich das zu fragen. Wenn mich jemand anders gefragt hätte, auf Deutsch gesagt, ich hätte in den Arsch getreten. Dann kam sie zu mir, es gibt Hilfe. Ich sagte, ich weiß aber nicht wo. Und dann sagt sie, das ist aber von der Kirche aus. War die erste Reaktion, lass mich mit dem Mist in Ruhe. Ja, das war meine Einstellung. Für mich war Gottesdienst sowas für alte Weiber und für ein paar Bekloppte. Heute bin ich selber bekloppt, bin aber froh und dankbar, muss ich sagen. Ja, es ist, ich sage es auch den Leuten so deutlich, die das. Ich bin gewohnt, klare Worte zu finden. Ich tue nicht drum herum reden. Bin dorthin gegangen, damals auf der Glockenstraße, wurde dann von mehreren Leuten freundlich begrüßt, was ich überhaupt nicht kannte. Weil ich war, wie gesagt, ein bisschen rebellischer Mensch und habe Schwarz-Weiß-Denken geübt. Zum Beispiel kam mir damals jemand entgegen mit weißem Hemd, Schlips und Goldrandbrille. Diese Leute waren für mich suspekt. Wenn ich solche Leute gesehen habe, da bin ich großen Bogen gemacht. Und der kam auf mich drauf zu und sagte, komm rein, hier bist du richtig, ich habe auch das gleiche Problem. Das konnte ich nicht begreifen. So einer. Ich weiß nicht, wer noch von uns kennen ja viele, der Engel Gottfried. Leider schon heimgegangen. Da habe ich mir das erste Mal angehört. Und als ich dann die ersten Worte so hörte, dass die Leute schon 5 Jahre, 8 Jahre frei sind, kein Alkohol trinken, da dachte ich, die verarschen mich. Das war für mich unvorstellbar. Ich habe es nicht einen Tag ausgehalten. Ohne Alkohol konnte ich nicht mal mehr eine Unterschrift leisten. Da flog mir der Kuli aus, dahin so habe ich gezittert. Bin dann ins Krankenhaus gegangen, nach Anneberg, beim Dr. Waratz, 5 Wochen. Keine 14 Tage später war ich auf meinem alten Limit, habe ich wieder gesoffen. Das sucht sich dann noch Monate hin. Und dann bin ich auf eine Besinnungswoche nach Schmiedeberg gekommen. Ich wusste auch nicht, was das ist. Hat dann bloß gesagt, na, das sind Leute wie du, die frisch sind und Leute, die schon trocken sind und hören dort von der Bibel was über die Sucht. Ja, gut, dachte ich, hörst das an. Da habe ich gerade bei meiner Mutter noch an dem Sonntag, also es ging Montag los und sonntags habe ich meine letzten Reste weggesoffen, die ich hatte. Und Montag früh fuhr ein Trabi auf dem Hof. Und, da war noch eine kleine Predigt gehalten, da hat mich dort abgeholt der Mischa. Er hat mich nach Schmiedeberg gefahren. Und wir sagen, das war im November und da lag schon Schnee damals. Werde ich nie vergessen. Bis Schmiedeberg sind wir mit offenen Fenstern gefahren. So habe ich noch nach Alkohol gedünstet. Das ist Wahnsinn. Und dort bin ich nach ein paar Tagen dann beim Reichel Rudi unters Kreuz gegangen, weil das meine einzige Rettung war, die ich noch gesehen habe. Und da habe ich das erste Mal gebetet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hol mich aus der Scheiße raus. Und am nächsten Tag bin ich zum Frühstück runter, konnte auf einmal die Kaffeetasse mit einer Hand anfassen, ohne zu zittern. Da ist nicht rausgeschwebbert, sonst habe ich immer so. Ohne Alkohol konnte ich nur so Zeug. Und dort konnte ich auf einmal nichts. Und das hat bis heute angehalten. Und da bin ich Gott so dankbar, dass er mir dieses Geschenk gemacht hat. Und das ist wirklich nur Gnade. Ich habe dann danach auch wieder Hähnfliege gekriegt. Das geht ja ganz. Wer so ein Geschenk kriegt, ist ja auch schnell wieder ganz oben. Muss man so sagen. Ich zumindest war so. Habe nie einen Rückfall gehabt, aber ich bin nervlich angefressen gewesen. Wurde dann wieder ein bisschen grantig, dass mir sogar die Leute auf der Straße aus dem Weg gegangen sind. Ich habe dann ein bisschen finster immer geblickt, aber wie gesagt, das war dann. Habe mir dann nach dem Krankenhaus aufenthalt in Elbingerode einen Seelsorger gesucht. War damals Pfarrer Keuscher aus der Luthergemeinde. Und der hat sehr viel mit mir seelsorgerisch gearbeitet. Also das ging ja auch über Jahre bei mir. Weil ich so viel Dreck angespart hatte bei mir. Das musste raus. Und so bin ich auch im Glauben gewachsen. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott mir immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen an der Seite gestellt hat. Arbeite jetzt selber schon viele Jahre, habe eine eigene Gruppe in Chemnitz, in Bernsdorf. habe dort gute Mitstreiter, die die Gruppe mitmachen und bin dankbar, dass mein Leben so verlaufen ist. Bin momentan arbeitslos, habe ich aber okay Problem damit. In einem Jahr gehe ich in Rente, in anderthalb Jahr, also stört mich das auch nicht mehr. Also Gott hat das so eingerichtet, dass ich jetzt auch viel im Blauen Kreuz mitarbeiten darf, bin im Vorstand mitgewählt worden, mache die Arbeit eben mit. Und was mir auf dem Herzen liegt, die Jugend. Sie sollen nicht diesen Weg gehen, den ich gegangen bin. Und ich erzähle gerne aus meinem Leben auch zur Jugendstunde und so. Wenn ich hier Details noch, da könnte man morgen früh hier noch stehen. Es war keine gute Zeit. Ich habe viele Dinge mitgemacht. Das Gute war, dass ich nie in den Knast gekommen bin. Durch die Amnestie damals ist mir etwas erspart geblieben. Und bin dankbar, dass Gott mich wirklich getragen hat, bis ich seinen Ruf erhört habe. Amen.
Wir singen da jetzt gleich noch ein Lied. Freiheit, die ich meine, ist kein Schattenbild. Eine bekannte Melodie für unsere Gemeinde und für alle anderen.
Liebe Gemeinde, hier am Goetheplatz, liebe Geschwister des Blauen Kreuzes. Ich bin heute unter anderem begrüßt worden, schön, dass du da bist. Meine Antwort, ich habe vor Monaten Ja gesagt, darf ich heute auch erscheinen. Ich freue mich, dass wir miteinander Gemeinschaft haben dürfen. Gemeinschaft heißt ja, wenn man es übersetzt, Anteil geben und Anteil nehmen. Ein großes Geschenk der Gemeinde der Kinder Gottes. Meine Frau hatte mir gesagt, ich solle sie nicht extra begrüßen. Das habe ich hiermit getan. Aber danke, dass ihr uns so liebevoll begrüßt habt. Und dann wollte ich nicht nach einer Predigtordnung ein Jackett anziehen, es hängt dort. Davon hat mich meine Frau eben befreit. Danke, Carola. Wenn wir Gemeinschaft haben, dann wissen wir, und wir haben ja schon miteinander gebetet, wir haben vorher miteinander Abendmahl gefeiert, wir haben miteinander gesungen, wir haben ein Zeugnis gehört, einen Bericht gehört über den Chemnitzer Verein, die Arbeit des Blauen Kreuzes. Zur Versammlung gehört auch die Predigt, das Wort Gottes. Und ich hatte mir erlaubt, zu Hause in der Vorbereitung mal zu schauen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Obwohl, ich war ja schon mal da, vor vielen Jahren, glaube ich, weiß nicht wann. Habe ich mal reingeschaut in das Losungsbüchlein. Ich denke, die meisten werden es nehmen als tägliche Information. Und da ist heute unter anderem auch vorgesehen und angegeben ein Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Und genau diesen Text habe ich ausgewählt für heute. Und wer seine Bibel mit hat, und das haben ja die meisten, ihr Handwerkszeug mit, und das ist gut so, dann können wir mitlesen, noch einmal Lukas 17 ab Vers 11, dieser Bericht von den, so ist es überschrieben in meiner Bibel, 10 Aussätzige werden gereinigt. Ich lese uns diese Verse noch einmal, Lukas 17, 11 bis 19. Ich habe die Elberfelder Bibel. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt war. Und er verherrlichte Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm, und dieser eine war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott die Ehre zu geben, außer dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat dich gerettet. Bis hierher dieser Text. Ich habe als Überschrift gewählt: Jesus im Reisedienst. Wie bin ich darauf gekommen? Ich bin ja selbst ein geretteter Alkoholiker und war nach der Befreiung durch Jesus Christus 1971 gerufen worden zur Bibelschulausbildung und war dann seit 1975 tätig als Mitarbeiter der AGAS. Und da wir Mitarbeiter der Inneren Mission auch sozial versichert waren, hatten wir demzufolge auch einen Sozialversichertenausweis. Und da stand auch eine Berufsbezeichnung drin für die Leute, die im Dienst der AGAS standen. Nun könnte ich euch mit hineinnehmen und könnte fragen: Was meint ihr, was da für eine Berufsbezeichnung angegeben war? Ich weiß nicht, ob jemand drauf käme oder
Ist jemand unter uns, der es vielleicht sogar weiß? Ich sehe keine Hand. Da stand drin Reisesekretär. Das ist doch was, nicht? Ich habe meine Fahrerlaubnis gemacht und der Fahrlehrer hatte dann bei Berufsbezeichnung gelesen, Reisesekretär. Und da hat er mich angesprochen und hat gefragt, was machst du denn da? Bist du bei einem Reisebüro beschäftigt? Ich konnte ihm sagen, wo ich arbeitete. Reisedienst, ein ganz wichtiger Dienst, habe ich in den Jahren erlebt. Und ich denke, auch Jesus, von dem wir wissen, der ja unterwegs war, wir werden dann noch ein Stück näher darauf eingehen, ist hier im Reisedienst. Es ist uns angegeben, wo er war, im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa. Ich will es ganz kurz sagen, die Botschaft muss über die Grenzen hinaus verkündigt werden. Und das hat ja Jesus getan, nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderen Stellen. Und hier im Reisedienst, im Unterwegssein, kommt es wie so oft zu einer besonderen, zu einer einmaligen Situation. Jesus trifft auf diese 10 Männer, wir haben es gehört, die von Ferne gerufen haben. Und ich wollte uns dazu 3 Gedanken sagen, für die Fachleute des Blauen Kreuzes, 3 Therapieschritte. Erstens, Menschen rufen um Hilfe. Der zweite Gedanke, Menschen hören auf den Helfer. Und der dritte Gedanke, ein Mensch findet im Helfer seinen Retter. Der erste Gedanke, Menschen rufen um Hilfe. Ich denke, die meisten von euch haben diesen Text nicht nur einmal gelesen und nicht nur einmal Predigten darüber gehört. Jesus unterwegs und er hört von Ferne Menschen rufen. Diese Männer, sie mussten sich nach der damaligen Vorschrift außerhalb der Gemeinschaft aufhalten, außerhalb der Familie. Die Vorschrift lautete 100 Ellen, ungefähr 50 Meter von jeder Gemeinschaft entfernt. Das heißt also, die Menschen lebten isoliert. Ich könnte mir an vielen Aussagen sofort einen Schlenker zur Suchtarbeit hinnehmen. Ich werde es hier und da auch tun. Die Krankheit des Aussatzes. Ich habe mir hier einiges aufgeschrieben. Ich weiß, dass das für Prediger so nicht ideal ist, wenn sie den Zuhörern noch eine Hausaufgabe mitgeben. Meine Lehrer, die mich damals unterrichtet haben, die würden mir jetzt sagen, Michael Weber, hättest du es damals gemacht, was wir dir gesagt haben, nämlich die Hausaufgaben. Aber ich denke, wenn wir dieses Krankheitsbild Aussatz genauer kennenlernen wollen, müssen wir nachlesen, 3. Mose, das ganze Kapitel 13. Dort wird diese Krankheit genauestens beschrieben. Und deshalb will ich mir nur einige kleine Anstriche erlauben. Der Aussatz, dort wo er vorkam, wo er erkennbar war, hatte Folgen, nämlich die Leute wurden 7 bis 14 Tage beobachtet und danach wurde ein Ergebnis erstellt. War es Aussatz oder eine andere Krankheit? Aussatz zeigte sich durch Schwellungen, durch Ausschlag, durch helle Flecken auf der Haut. Das Aussatzmal erschien tiefer als die umgebende Haut. Man konnte mitunter rohes Fleisch sehen. Die Farbe des Aussatzes war weiß bis rötlich. Der Aussatz, so kann man nachlesen in 3. Mose 13, konnte ausheilen, irrig die Meinung, dass Aussatz zum Tode führen musste. Konnte ausheilen ohne ärztliche Behandlung. Viele Ausleger sagen, dass Aussatz ja gefährlich war, war ansteckend. Davon ist in 3. Mose 13 nichts zu lesen. Ich denke auch an den Feldherrn Naeman, der ja als Aussätziger in seiner Familie, in seiner Umwelt gelebt hat. Warum waren Aussätzige isoliert, lebten allein? In der damaligen Zeit sah man in dieser Krankheit eine Strafe Gottes. Und das heißt, mit solchen Menschen hatte man keine Gemeinschaft. Mit solchen Menschen, die in Schuld und Sünde lebten, mit solchen Menschen hatte man nichts zu tun. Ein kleines Beispiel. Es liegt schon einige Zeit zurück. Ich war eingeladen zu einem Hausbesuch. Es war nachmittags um die Zeit, wo man Kaffee trinkt. Ich habe aber auch Hausbesuche gemacht, wo kein Kaffee getrunken wurde. Das nur nebenbei. Ich war eingeladen und in dieser Familie, 3 Generationen waren da. Die Ehefrau des Betroffenen hatte mich gebeten, dorthin zu kommen. Und nun habe ich so in die Runde geschaut, 6, 7, 8 Personen. Nur einen konnte ich nicht erkennen, so meinte ich, der Betroffene. Und dann kam ein Mann und mitten in der Wohnung stand der Tisch war gedeckt. Aber der Betroffene setzte sich nicht an den Tisch, sondern in der Zimmerecke war ein kleiner Tisch aufgestellt. Und dort stand seine Kaffeetasse und sein Kuchen. Es war für mich ein absonderliches, außergewöhnliches Bild. Ich habe dann die Frau hinterher gefragt, warum ist das bei Ihnen so, dass Ihr Mann als Betroffener da in der Ecke allein sitzt? Wir hatten im Zeugnis klare Worte gehört, vielen Dank. Die Frau sagte zu mir, solange der säuft, sitzt er nicht mit am Tisch. Außerhalb. Merken wir? Isolation. Das war damals so, das ist heute so. Die Menschen, sie haben ja in dieser Isolation leben müssen. Und dieser Gedanke, Menschen rufen um Hilfe. Sicherlich haben diese Menschen, zumindest 9 gewusst oder auch der 10., wer jetzt auf sie zukommt. Denn ihre Anrede, lieber Meister, das heißt Lehrer, Vorsteher, lässt erahnen, sie haben gewusst, wer kommt und lässt erahnen, wie ernst sie es meinen. Und man kann in verschiedenen Bibelübersetzungen, Übertragungen nachlesen, der Grundtenor ihres Rufes war, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Vielleicht haben wir im Zeugnis den Grundtenor von heute gehört. Ich habe ihn gehört. Gott, wenn es dich gibt. Und so haben viele Männer und Frauen, die mit Gott bis dahin nichts am Hut hatten, zum ersten Mal gerufen in ihrem Leben. Und dieser Ruf, das ist ein Notschrei. Herr, erbarme dich unser. Und nun bin ich sehr dankbar, dass die Bibel uns an solchen Stellen ganz klar, jedes Wort muss man genau hinhören. Jesus hat diesen Ruf gehört. Und dann steht hier, und als er hinsah. Ihr lieben Brüder und Schwestern, ich muss mich manchmal fragen, selbst wenn ich den Ruf gehört habe, schaue ich noch hin oder schaue ich lieber weg? Mir hat mal ein geretteter Alkoholiker gesagt in einer Zusammenkunft von einem anderen geretteten Alkoholiker, der hat längst vergessen, wo er hergekommen ist. Ist das auch mein Markenzeichen? Längst vergessen, wo ich hergekommen bin. Jesus hat hingeschaut. Hingehört, wir haben es sogar im Lied gesungen, ne? Dieses Hören, das ist bei mir hängen geblieben. Und nun, nachdem Jesus diesen Ruf gehört hat, der zweite Gedanke, ich höre. Ich denke, ich sage euch nichts Neues, wie wichtig in unserem Leben das richtige Hinhören. Ich bitte einmal die Jugendlichen, die noch zur Schule gehen, jetzt wegzuhören. Da steht in meinen Zeugnissen, sie liegen zu Hause unter Verschluss. Nach Einschätzung des Klassenlehrers mitunter Folgendes zu lesen. Wenn Michael besser hinhören würde im Unterricht, und dann kannst du diesen Satz selber vollenden. Es ist ja ganz wichtig, hinzuhören. Nämlich hinhören über das, was Jesus diesen Männern zu sagen hat. Ich weiß nicht, wenn die Männer ja gesagt haben, Herr, erbarme dich unser, was sie nun erwartet haben. Könnte ja sein, dass sie erwartet haben, dass Jesus sie erstmal umarmt. War ja aber nach der damaligen Ordnung gar nicht möglich. Er durfte ihnen ja nicht zu nahe kommen. Oder dass er sie vielleicht unterhakt und dann mitnimmt, war auch nicht möglich. Diese Männer bekommen von Jesus einen Auftrag. Nach der damaligen Ordnung, die Priester, ja, ich würde sagen, das Amt, medizinische Amt für Gesundheit, die Priester hatten die Entscheidung dann zu fällen und deshalb schickt Jesus sie dorthin, weil sie zu sagen hatten, ist dieser Mensch rein oder immer noch unrein? Nun muss ich an dieser Stelle einen ganz kleinen Moment stehen bleiben. Ich möchte dich ganz bewusst mit hineinnehmen in dieses Spannungsfeld. Sie wussten ja um ihre Krankheit. Und sie wussten, dass sie mit anderen Menschen draußen keine Verbindung aufnehmen durften. Und jetzt sagt Jesus ganz lapidar, geht hin, zeigt euch den Priestern. Man soll sich ja manchmal, oder man soll versuchen, sich in manche Situation hineinzuversetzen. Ich will dir ganz offen ehrlich sagen, ich hätte an dieser Stelle eine Diskussionsrunde begonnen. Meine Frau weiß, dass ich das gut kann. Ich hätte gesagt, lieber Meister, gut gemeint, aber unmöglich, ich bin doch unrein. Wie soll ich mich denn auf den Weg machen? Brauch gar nicht hinzugehen zu den Priestern, die schicken mich doch sowieso wieder zurück. Was hast du dir bei diesem Therapieschritt, gehe hin, gedacht? Vielleicht hat Jesus gedacht, ich bin zu euch gekommen. Wie hast du vorhin gesagt? Kommstruktur, ne? Und jetzt sagt Jesus, meine Herren, und jetzt seid ihr dran. Gehstruktur. Macht euch auf den Weg. Und was machen die 10 Männer? Sie sind gehorsam. Vielleicht sagt meine Frau heute Nachmittag zu mir, du, diesen Gehorsam, den du gepredigt hast, den würde ich mir auch zu Hause wünschen. Auftrag hinzugehen und sie gehen. Natürlich kann ich sagen, die Not ist ja groß genug. Aber wenn ich jetzt zu unserer Suchtkrankenarbeit komme von heute, und das werden die Geschwister des Blauen Kreuzes mir bestätigen, wie viel gut gemeinte Ratschläge, Aufträge hat es gegeben, Menschen einen neuen Weg zu zeigen? Und leider sind ihnen nicht viele gegangen. Jesus sagt diesen Männern, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und sie gehen hin. Sie machen sich auf den Weg. Von ihrer Krankheit behaftet, ziehen sie los. Jesus kannte sich ja aus im Gesetz. 3. Mose 13, ich hatte schon erwähnt, dort heißt es, alle Tage, die ihr das Mahl an ihnen isst, sollen sie unrein sein und sollen wohnen außerhalb des Lagers. Noch einmal als Unterstreichung. Aber es gibt noch eine kleine Situation, die ich hier nicht außer Acht lassen kann. Es war nicht nur so, dass die Männer hingehen mussten, sich den Priestern zeigen mussten. Nein, selbst im Kapitel 3. Mose 14 kann man lesen, dass der Priester auch beauftragt werden konnte, nach draußen zu gehen vor das Lager und die Aussätzigen zu untersuchen, zu besehen, ob sie nun rein waren oder nicht. Diese Aussage kannte Jesus, aber ich denke, die hat er hier bewusst verheimlicht, um den Männern klarzumachen, gehe hin, mache dich auf den Weg. Ich habe hier einen Namen stehen, der Mann ist längst in der Ewigkeit, das Erlebnis liegt auch schon einige Zeit zurück, aber ich darf es trotzdem sagen. Ein Mann kommt zur Besinnungswoche nach Schmiedeberg. Vielleicht hast du ihn sogar gekannt, Hans Wertheim. Hans Wertheim war so ein 2-Meter-Mann, schlank und rank. Er trug grundsätzlich Anzug. Er hatte auch, ich glaube, am linken Revers hatte er einen kleinen Webfehler. Kennt ihr das? Da waren Abzeichen, ne? Da waren 2 Hände zu sehen. Und wisst ihr, was mir gefallen hat? Er hat das Abzeichen, obwohl er wusste, ich gehe in eine christliche Einrichtung, hat er nicht abgemacht. Blieb dran. Er war Chef bei der HO. Ich könnte jetzt die junge Mannschaft fragen, wisst ihr, was HO ist? Wissen es die Älteren noch? Na klar, ne? Handelsorganisation. Das waren Geschäfte, da gab es was zu kaufen. In dem einen Regal gab es keine Hemden und im anderen Regal gab es keine Unterhosen. Ich mache weiter. Ich denke, dieser Mann, dieser Hans Wertheim, kam zu uns und hatte mit Gott überhaupt nichts am Hut. Aber was er mitbrachte, war seine Not, seine Sucht. Und dann hat er in diesen Tagen zugehört. Echt zugehört. Und ich weiß, dass er schon viele andere Versuche unternommen hatte. Auch zu DDR-Zeiten gab es ja eine Möglichkeit, suchtkranken Menschen zu helfen. Wenn auch nicht mit der Qualität und Quantität wie heute. Aber es hatte ihm nichts gebracht. Und nun war er da. Und er hörte die Botschaft von Jesus und er hörte hin. Und ich weiß noch, bei dem seelsorgerlichen Gespräch war ich dabei. Gott, wenn es dich gibt. Und dann hat er sein Leben, seine Schuld unters Kreuz gebracht. Wir wissen ja, Sucht ist eine Krankheit, aber Sucht ist eben auch noch viel mehr. Sucht ist eine Lebensverfehlung. Am Lebensziel vorbeigelebt. Und dieser Mann, der von seinem neuen Leben keine großen Reden gehalten hat, er kam ein Jahr später wieder. Und dann waren wir in der Begrüßungsrunde und dann sagte er, ein hochgebildeter Mann, ich danke Jesus, dass er mich ein Jahr lang hindurchgetragen hat und dass er es weiter tun wird. Er hatte sich auf den Weg gemacht, obwohl er gar nicht wusste, was ihn dort in der Besinnungswoche erwartet. Von den Männern hier wird gesagt, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Auf dem Weg dorthin haben sie Rettung erfahren. Nein, noch nicht. Heilung erfahren. Ihr merkt, ich muss das jetzt auseinanderhalten. Und dann wird uns berichtet, dass einer der Männer wieder umgekehrt ist. Einer. Und dieser einer der Männer, er gehörte nicht mal zu den Juden, ein Samariter. Auch das wissen wir alle, die hatten ja keine Gemeinschaft, keine gemeinsamen Gebetsstätten und vieles andere mehr, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Die 9 Juden werden sicherlich in den Tempel gegangen sein und werden ja geopfert haben, weil sie heil geworden sind. aber der eine hatte mehr erlebt. Nicht nur Heilung, und ich bin so sehr froh, dass es hier ganz klar steht, dieser eine hatte Rettung erlebt. Und weil er das gespürt hat, weil er das erlebt hat, wer dieser Jesus ist, eben nicht nur einer, der heil machen kann, sondern der auch retten kann von Schuld und Sünde und neues Leben schenken kann. Und deshalb ist er umgekehrt und hat Jesus, sich bei Jesus bedankt und Gott die Ehre gegeben. Da kann man lange drüber nachdenken, was dieser Mann in dieser Situation erlebt hat. Noch einmal, dass er umgekehrt ist und zurückkommt und Danke sagt. Und Jesus von Rettung spricht. Zu DDR-Zeiten, wir hatten es ja gehört, durfte es das Blaue Kreuz nicht geben. Und dann wurde lange gefragt, wie könnte denn ja nun diese Arbeit heißen, was bekommt sie für einen Namen? Du hast ihn schon erwähnt, Aggers Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr von Suchtgefahren. Nun ist das ja eine lange Firmenbezeichnung. Und ihr dürft nicht denken, dass es schon zu DDR-Zeiten kluge Leute gegeben hat. Doch, die hat es gegeben. Und die haben gesagt, also mit diesen Namen stellen wir uns nicht vor, das dauert zu lange. Und da wurde eine Wortschöpfung erfunden, sie besteht aus drei Hauptwörtern. Trinker, Rettungsarbeit. Kennt ihr das noch? Eine Schwester nickt ganz vorsichtig. Ja, so hieß das bei uns. Und ich denke, alleine diese Wortschöpfung ist es dank nachzudenken. Trinker, wir wissen natürlich, es gibt viele Suchtbilder, nicht nur den Alkoholiker. Und da haben die Geschwister damals, die Alten unserer Arbeit, gewusst, worum es ging. Und das will ich hier verdeutlichen. Und diese Entdeckung mache ich bei diesem Samariter. Mancher Alkoholiker ist zufrieden, wenn er trocken geworden ist. Ich will es mal so sagen, eine gute Sache. Aber unseren Vätern und Müttern ging es eben um mehr, um Rettung. Um Rettung durch Jesus Christus, um neues Leben. Und da war einer unter ihnen, der eben mit, will ich es übertragen, mit Trockensein nicht zufrieden war. Er wollte mehr, er wollte Rettung. Dr. Klaus Richter hat mal in einem Vortrag gefragt, ob wir in der Blaukreuzarbeit noch Rettungssanitäter sind. Diese Frage geht mir nach, ob wir noch diesen Rettungsauftrag sehen. Ich möchte nicht missverstanden werden, ich habe nichts gegen Fachlichkeit. Aber wenn wir die Rettung außer Acht lassen, dann leben wir am eigentlichen Auftrag vorbei. Einer der Väter wurde uns genannt, Rochard, ich denke auch an Knobelsdorf, preußischer Offizier, selbst Alkoholiker, der gesagt hat, Jesus hat mich freigemacht. Ich komme zum Schluss und will uns ein Erlebnis sagen, das liegt erst einige Wochen zurück, wobei ich diesen Mann, um den es jetzt geht, viele, viele Jahre erleben durfte. Ich war vor einigen Tagen mit zur Beerdigung. Dr. Freudewald aus Schwarzenberg war heimgerufen worden. Vielleicht kennt ihn mancher, ich sehe hier Kopfnicken. Was habe ich mit diesem Mann zu tun? Dr. Freudewald, Arzt mit eigener Praxis zu DDR-Zeiten, auch später. Und bei ihm ist mir aufgefallen, ein gläubiger Mann, er als Arzt wusste ja ganz genau um das Suchtbild eines suchtkranken Menschen. Er wusste, was für Medikamente verschrieben werden müssen zur Entgiftung. Er wusste, wann ein Mensch stationär eingewiesen werden muss. Er wusste auch, wann einer zur Therapie muss. Das wusste er alles. Und dann kam er manchmal zu Besinnungswochen, vorwiegend in Scheibenberg, und brachte uns Betroffene zur Besinnungswoche. Der Arzt brachte uns Betroffene zur Besinnungswoche. Die Mitarbeiter der Besinnungswoche waren früher Zimmermann, Bäcker. Soll ich weitermachen? Nein. Ist es nicht erstaunlich, wenn ein Arzt als Fachmann mit den Leuten zu uns kommt? Und dann hat er immer gesagt, die medizinische Seite übernehme ich gern. Die Seite der Rettung, die liegt bei euch, nicht bei uns. Ihr wisst, was er meinte. Und da bin ich noch einmal bei diesem Mann. Und da merken wir, vielleicht meinten die Juden, das haben wir gar nicht nötig. Sie wussten ja um Gott, aber zu Jesus zu kommen, wir nicht. Ich kann nur einladen, zu Jesus zu kommen. Egal, und der Schlusssatz, was uns bewegt an Not, auch an Freude, an Sorgen, wir dürfen zu Jesus kommen. Der von Gott Gesandte, sein Sohn, der Retter, kennt dich, kennt mich und er weiß ganz genau, was du brauchst. Danke, dass ihr zugehört habt.